Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ja, ihr hört's schon, die Christelle ist wieder da. Ich freue mich sehr, dass es endlich wieder losgeht mit dem FCA in der Bundesliga, in der Rückrunde. Und ich freue mich auch, dass ich endlich wieder hier sein kann für euch. Und ich danke auch sehr, dass mein lieber Vertreter Stefan, der das in den letzten Wochen vor der Winterpause hervorragend gemacht hat, auch heute mit von der Partie ist, um mich ein bisschen wieder reinzubringen in die Zirbelnuss-Geschichte. Lieber Stefan, vielen Dank.
Gerne, gerne. Grüßt euch.
Ja, und außerdem haben wir uns einen Gast eingeladen, der uns erklären wird, wie es so ist als HSV-Fan. Ich freue mich sehr, dass der Lasse Borg heute bei uns ist. Hallo Lasse.
Moin Christel, moin Stefan. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, immer gern. Wir haben den Lasse am Samstag vorm Stadion noch getroffen und haben uns gedacht, wer so einen weiten Weg aus Schleswig-Holstein bis zu uns runter macht, der soll uns mehr darüber erzählen, wie es dazu kommen konnte. Deswegen ist er heute dabei und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, wird es dann heute wohl vor allem um den HSV gehen, der ja am letzten Samstag in Augsburg zu Gast war. Wir werden über das Spiel sprechen. Was sonst so beim HSV und beim FCA los ist und was im Nachgang der Partie am Samstag so los war. Es gab ja einige Beschwerden von einigen Spielern, die irgendwas nicht so toll fanden, was im Stadion los war. Ja, das alles sind unsere Themen heute und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt, denn dann wisst ihr hinterher wieder deutlich mehr, was man über den FCA und den HSV so wissen muss. Bleibt dran, bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir sprechen jetzt über, wie kamen eigentlich der FCA und der HSV aus der Winterpause? Und was hat so das Vorfeld der Partie am letzten Samstag so geprägt? Lasse, na, wie kam denn der HSV aus der Winterpause? Was ist bei euch passiert, was man unbedingt wissen muss, um zu verstehen, wie es dem Hamburger vor dem Spiel ging?
Wirklich viel passiert ist in der Winterpause nicht, weil bekanntlich ja kein Geld da ist, um neue Spieler zu holen. Dementsprechend sind wir dann auch ins Spiel reingegangen. Ich habe ja schon bei den diversen HSV-Podcasts oder beim Sascha auch schon erzählt, beim wunderbaren HSV, dass ich meine Hoffnungen für die Saison durchwachsen sind. Leider hat sich das dann ja auch beim Spiel bestätigt.
Ja, würde ich jetzt nicht leugnen. Das heißt, bei euch personell hat sich im Kader nichts getan. Ihr seid niemanden losgeworden und niemanden dazu gewonnen?
Nein, bis jetzt ist der Kader noch genauso wie im Sommer auch. Also okay. Da hat sich noch keine Möglichkeit ergeben. Wallace ist ja jetzt so ein bisschen auf der Kippe. Da hat man ja gehört, der möchte sich ja gerne weg beratern, sag ich mal.
Das ist so Aubameyang in klein, die Diskussion, oder?
Ja, so ein bisschen, ja. Oh je. Und im Gespräch ist ja der Kaiser von RB, ob eventuell der geholt wird. Okay. Und ansonsten war Jens Todt in Spanien und wollte scouten und uns einen neuen offensiven Mittelfeldspieler holen, irgendwie einen Spielmacher, war wohl im Gespräch. Mhm. Aber da hat man bis jetzt auch noch nichts Näheres irgendwie gehört. Okay. Ich tippe auch, dass niemand kommen wird, wegen der finanziellen Situation.
Okay. Ja, das klingt ja relativ ähnlich zu dem, was bei uns so los ist, Stefan. Wir waren ja auf Teneriffa, wenn ich mich recht erinnere. Ich war ja nicht dabei. Der FCA ist einfach ohne mich gefahren. Ich möchte das an dieser Stelle mal kritisch anmerken. Ich finde das schon schön, wenn sie uns da mitnehmen würden, damit wir das besser betreuen könnten. von der Zirbelnuss aus. Aber gut, das hat diesmal nicht geklappt. Aber wir haben eigentlich genau die Leute wieder mit heimgebracht, die wir auch mit hingenommen haben. Oder haben wir jemanden vergessen?
Wir haben, glaube ich, 3 Leute jetzt ausgeliehen. Den Teigl nach Braunschweig für 1,5 Jahre und den oh Gott. Den einen Jugendspieler aus der Tim Rieder haben wir jetzt nach Breslau für ein halbes Jahr verliehen. Mhm. Und den Carlsen Bracker nach dem Spiel erst, glaube ich, nach Kaiserslautern für ein halbes Jahr. Mhm.
Genau. Ich glaube, darüber müssen wir vielleicht hinterher nochmal ausführlicher sprechen. Denn wenn Jan-Ingwer Kaisen-Bracker, wenn sich da was tut, dann muss ich dazu was sagen. Gucken wir mal, ob wir nachher, nach der Spielbesprechung da noch ein bisschen Zeit dafür haben. Aber die beiden anderen, ja, ich hätte es jetzt, wie gesagt, auch nicht mehr ganz präsent gehabt und beide kamen ja in der Hinrunde nicht wirklich zum Einsatz. Oder hat der Tim Rieder irgendwann mal für 2 Sekunden auf dem Platz gestanden? Nee, ne?
Ich glaube, in der Hinrunde glaube ich nicht, mich zu erinnern. In der letzten Rückrunde war dann schon ein bisschen Einsatzzeit für ihn dabei. Aber genau. Ich denke, es reicht bei ihm momentan nicht für die erste Mannschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass er mal ein bisschen Einsatzzeiten bekommt. Und dann kann man im Sommer nochmal schauen, wie es ausschaut.
Ja, unterm Strich also jetzt keine riesigen Verluste, die wir da zu verzeichnen haben. Wir haben ja in der Vorbereitung für die ganze Saison auch schon gesagt, wir haben einen so großen Kader, da ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass man mal schaut, dass sich wenigstens ein bisschen was tut. Wobei wir eigentlich auch wenig Unruhe deswegen hatten. Also zumindest habe ich aus dem Umfeld der Mannschaft kaum ausführliche laute Beschwerden gehört, obwohl eben so viele Leute da sind, dass irgendwelche Leute nicht zum Einsatz kommen. Es wurde zwar immer mal wieder thematisiert, dass der ein oder andere eben nicht eingesetzt wird oder noch nicht das auf dem Platz zeigen kann, was man gehofft hat. Ich denke da jetzt gerade mal an Moritz Leitner zum Beispiel, der fleißig trainiert, aber den man nicht sieht. Oder auch nicht trainiert.
Ja, also 3 Leute haben sich ja schon irgendwie ein bisschen beschwert. Und 2 Leute haben sogar was mit dem Spiel zu tun. Also Teigl hat sich natürlich beschwert, aber ich fand, der hat in der letzten Saison nicht wirklich so überzeugt. Und habe ich auch in der Bundesliga-Show schon gesagt, dadurch, dass jetzt Opare so groß aufspielt, bleibt halt für ihn kein Platz mehr im Kader so richtig, weil Framberg ja auch noch da ist. Und deswegen sehen wir den, glaube ich, auch nicht mehr wieder. Der ist jetzt halt mal ausgeliehen, weil es jetzt halt so vertraglich halt am besten geht. Und dann denke ich, er kriegt so eine Opare Wiederauferstehung, dass er dann doch noch irgendwas zeigt, aber ansonsten ist der. Man hat einen ablösefreien Spieler aus der 2. Liga geholt und kann man mal probieren, und wenn es einer ist, dann ist es halt einer, und wenn es nicht ist, dann ist es nicht schlimm. Ja. Und die anderen beiden Spieler, die sich beschwert haben, waren der Torschütze Kuh, der keine gute Hinrunde hatte, vor allem weil ihn Baum auch recht defensiv eigentlich aufgestellt hat, immer als Sechser, obwohl er sich ja eher als Zehner fühlt. Und natürlich der Staphylidis, den der HSV eigentlich im Sommer schon haben wollte, ist auch recht unzufrieden damit, aber Philipp Max spielt halt einfach eine so starke Saison.
Ja, das stimmt. Na, siehst du, aber die haben sich nicht so laut beschwert, dass es bei mir angekommen wäre. Gut, ich habe vielleicht auch nicht gut zugehört. Aber ja, alles ein wenig verständlich jetzt auch. Ich sage jetzt gerade mal, Staphylidis und Kuh kann man fast nachvollziehen. Aber man kann, also gerade bei Staphylidis kann ich schon auch sehr gut verstehen, dass er halt leider gerade an Philipp Max nicht vorbeikommt. War ja letzte Saison nicht anders umgekehrt, ne? Also da hat der Max kaum Möglichkeiten zu zeigen, was er kann. Weil Staphylidis die ganze Zeit, ja, wie so ein Platzhirsch auf der Position stand. Tja. Jo. So gingen wir rein in die Partie. Wollen wir noch kurz, ja, lass uns noch kurz, ja, Lasse, was hast du denn erwartet? Du bist jetzt bis nach Augsburg gefahren. Was hast du denn auf dieser langen, langen Fahrt im Kopf gehabt?
Ja, als HSV-Fan, da schaltet man den Kopf vor Auswärtsfahrten öfters auch mal ab und entspannt sich auf der Hinfahrt und denkt vielleicht nicht die ganze Zeit übers Spiel nach. Aber meine Erwartungen, man hat natürlich Hoffnung, dass vielleicht das, was über die Presse und über die Medien im Trainingslager angeblich erarbeitet wurde, auch umgesetzt wird. Aber wie denn schön die Floskeln immer so lauten, leider wurde das, was im Trainingslager sich erarbeitet wurde, nicht auf den Platz umgesetzt. Aber ich habe mir auch die Testspiele angeguckt gegen Malaga und gegen Freiburg und da hat man jetzt nichts groß rausgesehen, was sich jetzt im Gegensatz zur Sommerperiode geändert haben sollte. Ich meine, Pollersbeck war jetzt im Tor statt Martinia. Da gab es ja auch ein großes Brimborium drum auf Twitter. Die einen fanden es ganz toll und die anderen sagen, warum? Und Arp und Hand waren ja verletzt. Und bei Hand scheiden sich ja auch die Geister bei uns, bei den Fans. Die einen sagen, ja, mit dem spielen wir deutlich besser. Und die anderen, mag vielleicht auch an seiner Werderaner Vergangenheit liegen.
Nee, das sind kann ich mir nicht vorstellen.
Sind ihm nicht so ganz positiv gegenüber eingestellt. Aber von den Erwartungen habe ich eigentlich fast genau das erwartet, was jetzt kommt. Also, dass wir wahrscheinlich knapp verlieren werden. Und genauso ist es dann ja auch gekommen.
Okay. Ja, so ein realistischer HSV-Fan, das ist ja...
Gibt's ja gut, so also das letzte Auswärtsspiel bei euch war 4-0, ja. Und wir spielen gegen euch nie gut. Das ist entweder ganz, ganz knapp zu Hause gewinnen wir oder wir verlieren oder es gibt eine Klatsche. Also es ist nie so, dass wir euch wirklich mal richtig so, dass mal richtig eine gute Leistung kam oder euch mal an die Wand gespielt haben oder souverän gewonnen hätten. Also das...
Ja, da hast du schon recht. Also ich erinnere mich tatsächlich auch gegen den HSV an entweder ziemlich öde, unbefriedigende Spiele, die ja mal so ausgingen oder ja relativ häufig, dass ich sehr grinsend aus dem Stadion ging. Unter anderem das eine Mal, einzige Mal, als ich das Vergnügen hatte, bisher in Hamburg zu sein. Vor dem Spiel fanden mich alle ganz niedlich. Ach, schau da, die kleine Augsburgerin, schau, wie sie hoffnungsvoll ins Stadion geht. Ja, und hinterher habe ich gelacht.
Aber, war 0-1 wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist das Standergebnis vom FCA bei uns.
Genau. Ja, und wie du richtig sagst, das 4-0 aus der Rückrunde, aus der letzten, kurz vor Ende der Saison, haben wir alle natürlich in Augsburg auch noch ganz gut in Erinnerung. Und ich muss sagen, das hat für mich doch sehr stark die Vorbereitung auf dieses Spiel für mich geprägt, dass ich mir gesagt habe, ja, die haben wir schon beim letzten Mal 4-0 rausgekickt aus dem Stadion. Die sollen sich jetzt mal warm anziehen. Ist ja auch Winter. Stefan, wie ging's dir?
Na gut, ich hatte dann auch noch das Hinspiel ja so im Hinterkopf, wo wir dann verloren haben in Hamburg.
Ja, aber da waren wir doch eigentlich die bessere Mannschaft damals, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Aber davon kannst du ja nichts kaufen.
Nee.
Also, das kenne ich.
Ja, ich habe mir dann nur gesagt, ja super. Jetzt haben wir wenigstens hier den Rückenwind aus der Hinrunde, die echt super gelaufen ist für uns und jetzt kriegen sie es zurück. Ging's dir nicht so?
Nee, also ich war dann schon... Also, wenn man dann drauf zu sprechen kommen, dann zeigt es ja dann auch so ein bisschen. Also es war nicht einfach, kein leichter Spieltag, klarer Sieg und das hat man dann auch schon ein bisschen so vorhersehen können, dass es einfach schwierig wird. Dass es dann so ausgeht, ist natürlich trotzdem erfreulich. Aus unserer Sicht.
Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja gut, na dann lasst uns mal genauer reingehen ins Spiel. Nachdem wir uns jetzt mal angehört haben, okay, mit welchen Gefühlen sind wir denn ins Stadion gegangen?
Ja, also das, um nochmal zu sagen, also das Rahmenprogramm rund ums Spiel, eigentlich war alles super, außer das Spiel, muss ich sagen.
Okay, ja, dann erzähl doch nochmal, ja genau, deine Eindrücke aus Augsburg, das wollte ich eigentlich auch noch wissen.
Ich habe ja auch so eine kleine persönliche Affinität zu Augsburg, weil meine Ex-Freundin aus Augsburg kommt.
Ah, okay.
Und ich war ja auch schon, das ist das einzige Mal, dass ich dem HSV wirklich fremdgegangen bin. Ich war ja auch mit dem FC Augsburg in Liverpool.
Was?
Ja, tatsächlich.
Ja, hervorragend.
Ja, das ist so meine persönliche Affinition. Deshalb bin ich jetzt auch, gut, ich habe mich natürlich tierisch geärgert und war natürlich für den HSV. Aber es gibt jetzt Gegner, wo ich sage, da hätte ich mich mehr geärgert, obwohl ich mich schon arg geärgert habe. Nach der Leistung, da werden wir noch drauf kommen, wie ja. wir gespielt haben. Ja. Aber dass es denn jetzt gegen den FCA war, als wenn es jetzt gegen irgendwelche anderen Gegner unten aus der unteren Tabellenhälfte gewesen wäre, hätte ich mich mehr geärgert als jetzt gegen den FCA. Mhm. Das Lustige war, ich war am Freitag dann noch unterwegs, abends, und hab dann jetzt mal ein bisschen, erst war ich mit ein paar HSV-Fans unterwegs, ein paar Bier getrunken, und dann bin ich noch in so einer Kneipe gelandet, ich glaube Hallo Werner oder so heißt die. Mhm, ja. Und dann dachte ich, wo bist du denn jetzt hier gelandet? Jetzt fährst du 800 Kilometer, 900 Kilometer in den Süden, und dann sieht es hier aus wie in der Kiezkneipe.
Ich kann dich trösten, es ist wahrscheinlich der einzige Laden in Augsburg, okay, okay. wo das Gefühl aufkommt.
Das hat mich schon verwirrt, muss ich sagen.
Okay, aber hat es dir denn dann trotzdem gefallen, oder?
Nee, alles gut.
Also ja, dann bin ich ja froh. Und sonst, Vorfeld im Stadion selber, findest du es eine Reise wert, unser Stadion? Kannst du es anderen
Doch, das Stadion empfehlen? Ist eine Reise wert. Ich finde es so ein bisschen englisch. Es ist halt so ein kleines Schmuckkästchen.
Okay.
Es ist nicht so ein Riesenstadion. Ich weiß ja, ihr habt, glaube ich, bei eurem letzten Podcast über das HSV-Stadion gesagt oder über das Volksparkstadion, dass es immer so riesig von außen aussieht. Mhm. Ja, also ich finde das Stadion bei euch ist halt so, das ist halt so mittelgroß, aber mir gefällt es da eigentlich immer. Vor allem, weil die Augsburg-Fans halt auch nett sind. Das muss man leider, neidlos einsehen, dass die Augsburg-Fans für mich mit die positivsten Fans aus der Bundesliga sind, mit denen man sich so umgeben kann. Das eigentlich immer, ja, es ist immer eine positive Stimmung, es ist keine Aggression. Das gefällt mir eigentlich immer.
Das geht runter wie Öl. Das höre ich sehr, sehr gern, weil wir sind ja tatsächlich ein Verein, der sich die Fußballfreundschaft generell eine gewisse Offenheit auf die Fahnen geschrieben hat. Es ist schön, wenn das ankommt.
Und dann läuft spielt dann noch der Kids-Club da rum, da schmelzen dann die Herzen sowieso dahin.
Ah. Ja, um den Gegner
nochmal komplett weich zu kochen, dass man denkt, oh ne, gegen die können wir noch nicht gewinnen, gegen den Kindern.
Tja, es ist bestimmt auch ein bisschen Berechnung dabei. Aber ob es uns weiterbringt, mal gucken. Ja gut, dann lass uns aber wieder aufs Sportliche kommen. Erst aber noch mal kurz der Hinweis, ihr seid ja hier bei meinsportradio.de, da gibt's ja nicht nur Fußball-Podcasts und nicht nur den FCA, sondern wir haben auch andere tolle Events, zum Beispiel am 20.01. Ganz tolles Live-Event. Alex von Kutkowski liest aus seinem Buch NFL Boulevard Kurzgeschichten aus der reichsten Liga der Welt. In einer exklusiven Runde stellt er sich auch den Fragen der Zuhörer. Wir übertragen ab 19 Uhr live. Schaltet da unbedingt ein, wenn ihr NFL-Fans seid. Das ist sicherlich interessant. Genau, und wir kommen nach einer ganz kurzen Pause zum Luftholen wieder zum FCA. Bis gleich.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, und wir sprechen heute mit dem Lasse über das Spiel FCA gegen HSV vom letzten Bundesligaspieltag, dem 18., dem Rückrundenstart. Und ja, der FCA hat gewonnen, 1-0. Das freut die Augsburger sehr, die Hamburger weniger. Und wir wollen jetzt uns mal angucken, was da aufstellungsmäßig los war und wie die erste Halbzeit gelaufen ist. Lasse, du hast vorhin schon angedeutet, es hat sich auf der Torwartposition was getan. Da war Pollersbeck plötzlich da, also für uns Augsburger relativ plötzlich, weil wir nicht immer ausführlich verfolgen, was beim HSV so los ist. Du, deine ganz persönliche Meinung, fandest du es eine gute Sache oder hättest du lieber Martinia gehabt?
Nee, Pollesbeck ist schon okay. Ich meine, der wurde jetzt für 3,5 Millionen geholt und Martinia hat in der Hinrunde auch schon ab und zu mal ein paar wirkliche Klopse gehabt, die uns auch diverse Punkte in meinen Augen gekostet haben. Von daher war der Wechsel in meinen Augen langsam auch mal Zeit.
Okay. Ja, ansonsten hat in Augsburg sicherlich der ein oder andere von eurem Jungspund gehört, der ja auch nicht konnte. Der hatte Grippe. Der Herr Arp, geht's ihm denn inzwischen besser?
Weiß ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört.
Okay, naja, hoffentlich wird er sich...
Ich glaube, er sollte jetzt, ja, ich habe irgendwie, doch, ich glaube, ich habe gelesen, eine Woche oder so sollte es dauern. Hand ist noch fraglich fürs nächste Spiel, bei dem sollte es wohl 2 Wochen dauern, seine Verletzung. Okay. Aber Arp sollte dann wohl jetzt gegen Köln wieder fit sein, tipp ich mal.
Und ist es, wie ging es dir dann mit der Aufstellung ohne ihn jetzt und diverse andere sind ja auch ausgetauscht worden im Vergleich zum letzten Spiel. Warst du mit der Aufstellung zum Start zufrieden oder hast du gesagt, hätte ich lieber anders gemacht?
Ja gut, aufgrund diverser Verletzungen bei uns oder es ist ja quasi die beste Elf gewesen, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ob Bobby Wood jetzt wirklich verdient hat, noch in der Startformation zu stehen momentan, weil er auch im Trainingslager nicht wirklich tolle Leistung gebracht hat und die Rückrunde ja auch katastrophal war. Aber vielleicht war die Hoffnung dabei bei Gistol, dass jetzt ist ja Rückrunde und da wird jetzt ein Schalter umgelegt und jetzt knipst er wieder. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich momentan, wenn Arp nicht fit ist, würde ich lieber Luca Waldschmidt vorne drin sehen. Okay. Oder statt André Hahn auch gerne Tatsuya Ito auf der rechten Position. Also rechts außen.
Ja, da kamen wir dann in der zweiten Halbzeit noch.
Genau.
Okay. Jo, dann Stefan, wie ging's dir denn mit der FCA-Aufstellung? Es war ja zunächst nicht ganz klar, ob Philipp Max starten kann und Finn Burgerson war ja auch fraglich. Finn Burgerson ist dann tatsächlich nicht im Kader gewesen. Max stand auf dem Platz, das hat uns, glaube ich, alle sehr gefreut. Wie ging's dir sonst so?
Mein einziger Kritikpunkt wurde ja dann, wenn wir noch zu sprechen kommen, Lügen gestraft, weil ich eigentlich nicht gut finde, wenn Kuh auf der Außen spielt, weil Finn Burgerson wurde im Endeffekt durch Cordoba ersetzt und dann Schmied / Heller dann durch Kuh ersetzt. Ist okay, aber offensichtlich fehlt uns auf der rechten Außenbahn dann doch irgendwie die Alternativen, oder sind wir nicht top besetzt, weil er hat ja dann auch nicht nur deswegen am Tor dann, wie wir später noch besprechen, mitgearbeitet, weil er dann trotzdem zentral gestanden ist, also naja, war okay und Cordoba hatte ich mir mehr erhofft, kommen wir dann vielleicht auch noch zum Sprechen, aber ich hätte ihn auf jeden Fall auch von Anfang an gebracht.
Okay, ja, dann gehen wir zum Spiel. Mir ging es so, mir war es in den ersten Minuten deutlich zu viel HSV. Lasse, ich kann mir vorstellen, dass dir der Anfang gut gefallen hat, oder?
Ja, der Anfang war super. Ich dachte auch, das scheint, dass jetzt sind sie dran, habe ich gedacht. Gleich gut gestartet und dann kam ja auch Wood vors Tor, aber die ersten 15 Minuten, das ist danach ja dann leider doch leider ziemlich abgeebbt.
Ja.
Die haben Hoffnung gemacht, die ersten 15 Minuten, aber aus der Hoffnung wurde dann leider nichts.
Ja, ich meine, ich hatte ja schon gesagt, ich bin ja reingegangen in das Spiel, ich war ja sicher, da brennt nichts an. Musste dann doch die erste Viertelstunde tatsächlich meine Umstehenden ein bisschen beruhigen und ihnen sagen, hey, beruhigt euch mal, das ist jetzt der HSV, die versuchen jetzt hier alles Mögliche, aber spätestens in ein paar Minuten fällt ihnen wieder ein, dass es eh nichts bringt. Und ja, ich hatte dann ein bisschen recht. Stefan, wie ging's dir dabei? Hattest du dann doch das Gefühl, oh, das könnte schiefgehen?
Solange wir nicht vorne liegen, habe ich das immer eigentlich. Bin ich da zu vorsichtig. Deswegen habe ich dann schon immer ein bisschen Respekt vor den Gegnern, wo sich andere drüber lustig machen. Deswegen, ja.
Na, großer Respekt vorm HSV, so ist es ja nicht, aber es ist ja dann doch nichts Perun gekommen, sage ich jetzt mal. Das sah echt mutig aus.
Das war die Heimspieltaktik. Da geht's meistens auch so, dass wir die ersten 15 Minuten loslegen wie die Feuerwehr. Vielleicht hat Gistol das seinen Jungs mit auf den Weg gebracht, dass er gesagt hat, so, jetzt denkt man die Heimspiele, die ersten 15 Minuten alles geben und dann vielleicht mal früh in Führung gehen. Aber die Schüsse, die dann dabei rauskommen, wenn wir mal vors Tor kommen, das sind auch einfach zu viele Kullerbälle. Die bringen dann den gegnerischen Torwart, gerade wenn es Hitz ist, dann auch nicht wirklich in Gefahr.
Stimmt.
Ja,
Stefan, bitte.
Meine andere Überlegung war vielleicht sogar, das hat dann Baume auch in dem Interview gesagt und da habe ich auch jetzt in Nacht noch immer erwähnt, wir haben die letzten beiden Spiele mit 3 Gegentoren beendet und vielleicht hat er dann auch ein bisschen vorsichtiger in das Spiel reingehen wollen und deswegen ist dann am Anfang vielleicht noch nicht so der Fluss drin gewesen nach vorne, sondern eher vorsichtig und HSV hat sehr aggressiv gepresst und das haben wir im Endeffekt dann Glück gehabt, dass es dann oder Können in der Abwehr gehabt mit vor allem Hinteregger, dass dann und Hitz, dass da nichts angebrannt ist am Anfang.
Hm. Ja gut, auf der anderen Seite hat der HSV aber auch echt viel Glück gehabt, weil wir mindestens 2 Akteure haben, die vorm Tor ziemlich wenig Überblick hatten, wer sonst noch alles frei stand. Ich denke da an eine Chance, wo Kajubi, ich weiß nicht, was das dann für ein Abschluss war, 4. Minute. Stefan, war das der Versuch, ein Tor zu schießen oder war das doch in der letzten Sekunde im Augenwinkel, dass er gesehen hat, dass Cordoba frei ist und dass er doch zu ihm passen wollte? Was war da los bei Kajubi?
Also im Stadion fand ich es richtig scheiße, dass er so blöd querlegt auf oder ist so blöd das aussah. Ich habe es jetzt aber vorhin nochmal in der Wiederholung angeschaut und da hat Papadopoulos ihm den Ball so weggestupst, dass er das eigentlich wie zu weit vorgelegt ausschaut. Aha. Und Kajubi dann im Vollsprint den noch irgendwie versucht querzulegen, weil er schon weiß, dass da der Mitspieler ist. Und den aber dann so falsch trifft, dass er genau zwischen Tor und Mitspieler im 45-Grad-Winkel da ins Tor ausgeht. Deswegen war es eher das Können von Papadopoulos als das Unkönnen von Kajubi in der Szene.
Ach Mensch. Hoffentlich hören uns jetzt alle Leute, die da am Samstag so furchtbar auf ihn geschimpft haben. Also er konnte gar nichts dafür.
Nee.
Ach Mensch, das freut mich jetzt ein bisschen für ihn. Da kann ja auch froh sein. Ja, Lasse, bitte.
Im Tackling kann man gegen Papadopoulos durchaus mal verlieren. Das kann man nämlich absprechen, das kann er.
Ja, ja. Also,
auch wenn ihn manchmal einige Leute etwas überhart einschätzen oder ihm zu hohe Härte attestieren. Aber das ist schon okay, was er da macht.
Ja, jeder wie er kann. Mir ist er ja extrem aufgefallen. Wir haben ihm dann auch direkt den Spitznamen Pöbeldopoulos gegeben, weil er die ganze Zeit nur am Goscheln war. Und nur da hinten raus geplärrt hat, aber ich denke, das ist auch seine Art. Ja, hat sicherlich auch eine Berechtigung und ja, ich glaube, ihr könnt schon ganz froh sein, dass ihr ihn habt.
Sicherlich, ja, das ist ein Charakterspieler, oder was sagt man da heutzutage zu?
Aggressive Leader.
Ja, Aggressive Leader, quasi.
Ja, also, ich erinnere mich.
Aus dem Grund wurde er auch geholt.
Ja, dann geht die Rechnung ja auf.
Richtig, weil er genau so ein Spieler ist, der mal dazwischen gerätscht und auch mal den Mund aufmacht.
Er kriegt ihn ja kaum noch zu. Nee, es ist sicherlich auch ein gewisser Herr van Bommel erwähnt worden am Samstag in meiner Umgebung.
Da ist noch ein meilenweiter Unterschied zwischen Papadopoulos und van Bommel.
Selbstverständlich, jetzt einfach nur von der ganz groben Spielausrichtung her, ganz grob, so ungefähr der Typ Richtung, das, also mehr als ein Philipp Lahm.
Jetzt stimmt
vom Typ her. Aber wollen wir das nicht ausbreiten? Er ist auf jeden Fall aufgefallen. gut, dann haben wir nochmal eine Chance, die ähnlich aussah. Gregoritsch, Stefan, hat der den Kajubi auch übersehen? Oder in der 15. oder müssen wir da auch seine Ehre retten?
Das ist ein bisschen schwieriger. Ich versuch's trotzdem. Er kommt von rechts rein und muss dann den Ball sich rüberlegen und hat dann sowieso ganz wenig Zeit, den auf seinen starken Linken zu legen. Und dann ist aber trotzdem irgendwie dann, keine Ahnung, schafft es nicht, den zu spitzeln oder will nicht spitzeln, dass der Kaiju wirklich blankstehende Kajubi den noch kriegt. Deswegen, ja, allgemein von Kajubi und Gregoritsch am Anfang richtig Probleme da, die Mitspieler zu finden, oder den Ball zum Mitspieler zu boxieren.
Hm. Tja. Ja. Ja, dann wurde es ein bisschen, ja, ist nicht mehr besonders viel passiert, bis kurz vor der Pause, oder?
Ich glaube, da war noch eine Szene, war das mit Hinteregger und seiner Nase in der ersten Halbzeit, oder?
Ah ja, stimmt, der hat ja ewig gebraucht, bis der wieder drin war.
Das war für mich mein zweiter Aufreger, also mein zweithöchst geringter Aufreger in dem Spiel, weil ich da wirklich reingebrüllt habe, jetzt lass ihn doch wieder rauf. Aber anscheinend hat er da so den Schlag auf die Nase bekommen, dass die nicht aufgehört hat zu bluten. Mhm. Er wollte auch schon wieder auf den Platz, aber man darf anscheinend, ja, oder offiziell darf man erst wieder auf den Platz, wenn es aufhört zu bluten. Und
ja, und dann mussten sie ja auch noch ein neues Trikot holen.
Genau, er hat ein neues Trikot bekommen und er hat dann in die Socken hat er sich noch ein paar Wattebäusche oder OBs gesteckt, die er sich dann während dem Spiel auch noch, weil es anscheinend dann trotzdem nochmal weiter geblutet hat.
Ach du meine
Güte. Wieder reinstecken musste.
Ja gut, man muss aber auch sagen, der Herr hat aber auch einen riesen Zinken. Ich meine, da kommt halt auch einiges raus, wenn du die ordentlich triffst. Schöner wird er auch nicht. Naja, also er hatte ja schon mal hier eine ernstere Verletzung, wo er dann mit Maske gespielt hat. Ja. Also hat jetzt dem der generellen Erscheinung nicht unbedingt zuträglich. War nicht zuträglich, aber er wird ja nicht fürs Aussehen bezahlt. Und er sieht ja auch nicht schlecht aus. Nee, ist alles in Ordnung.
Schnell zurückrudern.
Ja, lasst uns über das Spiel reden, nicht über die Spieler. Und die Aussehen. Er war ja dann zum Glück wieder drin. Und man hat ihm nicht viel angemerkt, finde ich, von seiner Verletzung, oder?
Nee.
Nicht negativ aufgefallen weiter.
Nee, eher positiv.
Genau, ja. So wollte ich es eigentlich sagen. Oh Mann! Ja gut, dann lass uns zum Tor kommen. Kurz vor der Pause. Nee, Schmarrn, es gab noch eine ziemlich gute Chance von Córdoba, wo der Pollersbeck dann mal gezeigt hat, dass er wohl sein Geld auch wert war, oder, Lasse? Hat er...
Ja, das muss er jetzt noch unter Beweis stellen, ne?
Ja gut, aber den Einschuss hat er einigermaßen gut hingekriegt.
Ja gut, anhand eines Spieles das jetzt zu bewerten,
ja,
kann ich jetzt nicht sagen, aber das war schon gut gehalten, das stimmt, ja. Das wäre eigentlich ein sicheres Tor gewesen, hat er gut rausgeholt.
Ja, genau. Ja, und kurze Zeit später hat es dann nicht mehr gepasst. Und dann möchte ich auch nochmal betonen, Kajubi flankt auf Kuh. Er ist jetzt nicht unbedingt der Größte, man hätte es eher andersrum erwartet, sage ich jetzt mal. Das Kajubi ist eher so für Kopfbälle bekannt, die gefährlich sind. Aber war diesmal anders. Und ja, dann hat der Herr Kuh einfach mal reingeköpft. Stefan, wie hast du es gesehen?
Ja, war auch eine witzige Szene, weil natürlich unsere, bis auf Finn Bogason, unsere Top-Sturm, alle auf einer Seite auf einem Haufen gestanden sind und sich den Ball hin und her geschoben haben, bis sich dann Kajubi das Herz nimmt und da reinflankt, weil Max und Gregoritsch eigentlich hinter ihm dann jetzt, also zum Zeitpunkt von der Flanke dann stehen. Und dann bleibt im Endeffekt nur noch Kuh im Zentrum übrig, der dem überhaupt, ja gut, Córdoba stand ja auch noch, aber schlechter zum Ball und überall, bei aller Meckerei über Kajubi im Spiel, da hat er jetzt wirklich perfekt reingehauen. Und war natürlich eine Riesenerleichterung im FCA-Block auch.
Ja, durchaus. Es war ja auch dieser sprichwörtlich psychologisch günstige Zeitpunkt vor der Pause. Machte zumindest bei uns Lust auf mehr. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit den Herrn, der gerade beim Bierholen war, noch öfter mal rausgeschickt, weil wir dachten, vielleicht bringt's was. Es blieb dann beim 1-0, aber die zweite Halbzeit hielt auch noch das ein oder andere bereit. Aber Lasse, du darfst auch noch was dazu sagen. Es war jetzt nicht unbedingt auf der HSV-Seite zu sehen, aber wie hast du das Tor miterlebt?
Ja, das Tor war natürlich unnötig für den Kropf zu dem Zeitpunkt. Man hat dann gehofft, jetzt geht's mit 0-0 in die Halbzeit, und dann starten wir vielleicht in der zweiten Halbzeit nochmal so wie in der ersten und können uns dann vielleicht auch mal ein paar Torchancen erspielen, aber ich habe den Herrn Kohl jetzt auch nicht unbedingt so großartig als kopfballstarken Spieler in Erinnerung. Ich weiß nur, dass FC Augsburg setzt sehr viel auf Kopfbälle, dadurch, dass Kajubi und Gregoritsch relativ kopfballstark sind und Philipp Max ja nun auch keine schlechten Flanken schlägt. Aber dass das denn jetzt auch umgekehrt funktioniert, für euch natürlich schön, für uns zu dem Zeitpunkt möglichst denkbar ungünstig.
Ja, dann gucken wir uns mal an, was das für die zweite Halbzeit bedeutet hat. Wir sind gleich wieder da, wenn wir uns geeinigt haben, was denn in der zweiten Halbzeit eigentlich genau passiert ist. Bis gleich.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und spreche mit Stefan und Lasse über das letzte Spiel des FC Augsburg gegen den HSV. Wir sind bei der zweiten Halbzeit angekommen und in meiner Erinnerung ging es dann relativ ruppig weiter. Es gab dann direkt ein paar Karten bei der Fortsetzung. Jetzt ungeachtet der Karten, Lasse, hast du das auch wahrgenommen, dass es dann ein bisschen körperlicher wurde, oder?
Ja, bei uns im Auswärtsblock haben auch viele über den Schiedsrichter geschimpft.
Verstehe ich gar nicht.
Halt immer so ist, aber es wird dann tatsächlich relativ ruppig, das stimmt.
Ja, ne? Also über den Schiedsrichter spricht man ja nie in einem Stadion. Das ist ja nicht möglich. Nein, wir müssen natürlich auch noch kurz drüber sprechen, was da passiert ist, aber Khedira hat, wer hat zuerst eine bekommen? Ich weiß gar nicht, was war zuerst? Es waren ja genau zwei Karten, kleinen Moment, ich mach mich gerade mal schlau. Ah ja, hier. Zunächst gab es eine gelbe Karte für Douglas Santos, aber die gab es nicht einfach so. Es hat mich sehr verwirrt, denn das kam nach dem Einschreiten des allseits geschätzten Video Assistant Referee. Und jetzt weiß ich nicht, Stefan, wie ging's dir? Ich hatte keine Ahnung, was jetzt plötzlich los ist. Das war jetzt auf der anderen Seite auch, wir sind ja beide im Fanblog, das heißt, die Aktion war relativ weit weg von uns. Ich habe jetzt nichts arg gesehen gehabt. Hast du die Szene im Kopf oder hast du was mitbekommen davor? Hast du darauf gewartet, dass da jetzt eine Karte kommt nach dem Foul oder?
Also so ist es ja eigentlich dann schon klar, weil es liegt ein Augsburger am Boden und der Schiedsrichter stapft in seine dämliche Idiotenbox rüber, die meiner Meinung nach abgeschafft gehört, weil dass der schlechteste Teil an dem blöden Videobeweis ist, dieses Videobox. Aber wie ich jetzt in den 2 Minuten Doppelpass, die ich am Wochenende gesehen habe, mitbekommen habe, ist das jetzt das, was jetzt eigentlich noch häufiger passieren wird. Mhm. Weil die Aussage war jetzt, der Assistent soll bloß noch unterstützen und der Schiedsrichter soll möglichst viel selber entscheiden. Das heißt, er muss immer rübergehen oder häufiger rübergehen. Mhm. Und es ist so, wie ich es dann jetzt in der Wiederholung gesehen habe, ist anscheinend so, dass so wie es gestisch rüberkommt vom Schiedsrichter, kriegt er das aufs Ohr gesagt, dass anscheinend was war. Mhm. Und dann es aber nicht so eindeutig rot ist, dass er sich dann nochmal selber angeschaut hat. Und anscheinend ist es dann auch mittlerweile auch möglich, dass er dann statt rot auch noch gelb gibt.
Mhm. Ja gut, so ist er ja. Wenn jetzt gesagt wird, das ist eine rote und er meint nicht, guckt sich das an und kommt zu dem Entschluss, das ist keine rote, kann er ja keine rote geben. Ja, dann kann er ja nur, und dann muss er entweder keine geben, was in dem Fall Schwachsinn gewesen wäre, oder er muss gelb geben.
Meiner Meinung nach sollte er sich zuerst entscheiden, was er zeigt. Und also entweder gelb oder rot oder gar nichts. und dann mit dem Videobeweis die eigentliche Entscheidung dann nochmal nachjustieren können. Aber wenn jetzt das ausfällt, find ich das komplett dämlich. Also er soll es zuerst anzeigen auf dem Spielfeld, weil das wieder im Stadion total dämlich rüberkommt, wenn ich da warten muss, bis nicht weiß, was eigentlich Tatsache ist und was jetzt überhaupt entschieden wird. Soll er zuerst eine Entscheidung anzeigen, dann rüberlaufen und dann wieder die Entscheidung zeigen.
Also ich persönlich finde diese Videobox gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es verzögert das Spiel natürlich, ewig. Aber die Möglichkeit für den Schiedsrichter selbst, dahin zu gehen und sich das alles nochmal in bewegten Bildern anzugucken, finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht.
Ja, nee, also das müssen wir, glaube ich, jetzt auch gar nicht so weit ausdiskutieren. Ich finde es schon auch in Ordnung, dass er sich die Szene im Zweifel selber nochmal anguckt, bevor man den Eindruck gewinnt, dass ihm da jetzt aufs Ohr eine Entscheidung drauf gesagt wird, was er zu tun hat. Finde ich es für seine Souveränität auf dem Platz schon besser, wenn er nochmal nachgucken kann und dann selber die Entscheidung trifft. In der Situation jetzt war es für mich tatsächlich erstens dadurch, dass ich das Foul gar nicht so intensiv gesehen hatte, nicht ganz nachvollziehbar, weil für mich kam es so rüber, als hätte er jetzt einfach bloß auf Freistoß entschieden. Und was jetzt der Videobeweis sollte, habe ich gar nicht kapiert. Also für mich kam nicht der Eindruck auf, dass es jetzt hier drum ging, dass er eigentlich eine rote Karte hätte zeigen müssen, weil deswegen hat ja wohl der Videoassistent überhaupt erst eingegriffen und gesagt, guck's dir nochmal an, eventuell möchtest du da rot geben. Weil ja, gut. Meine Erinnerung ist, der Assistent greift sowieso nur ein bei Tor, Abseits, roter nee. Karte. Oder darf der jetzt immer eingreifen, wann immer er Bock
hat und sagt? Nein. Also er darf nur bei, also Abseits ist weg. Er darf nur bei Rot, Elfmeter und Tor. Mhm. Und beim Tor darf Abseits mit entscheidend sein.
Ah ja, genau, das meine ich.
Aber Abseits allgemein nicht, sondern nur, wenn es ein Tor war, ein Elfmeter oder Rot.
Mhm. Und in dem Fall also, wäre es rot gewesen und er hat auch nicht rot gezeigt.
Genau. Deswegen weißt du jetzt eigentlich immer, wenn es nicht im Strafraum war, geht es um eine rote Karte beim Videobeweis.
Ah, siehst du, wieder
was gelernt. Das kannst du merken. Wenn es nicht im Strafraum ist, geht es um eine rote Karte. Wenn es im Strafraum ist, geht es wahrscheinlich um Elfmeter oder eine rote Karte. Und wenn der Ball hinter der Linie ist,
dann musst du eh warten, ob du jubeln kannst, weil du musst ja nochmal gucken, ob es auch wirklich ein Tor war.
Genau. Aber da könnte es auch eine rote Karte sein, theoretisch. Aber
das stimmt.
Es könnte eigentlich immer eine rote Karte sein, aber wenn es eben nicht im Strafraum ist, geht es um eine rote Karte. Ja. Aber was ich meine ist, mit der Videobox ist eigentlich das konterkariert. Also ja klar, es gibt dem Schiedsrichter mehr, habt ihr ja gesagt, mehr Kompetenz. Aber im Endeffekt widerspricht es dem, was gesagt wurde, dass es um klare Fehlentscheidungen geht. Weil immer in dem Moment, wo er darüber geht, ist es schon keine klare Fehlentscheidung mehr, weil es immer dann eine Kannentscheidung ist automatisch. Und das war es ja in dem Moment auch. Deswegen war es eigentlich Zeitverschwendung, weil es keine klare Fehlentscheidung war.
Ja, aber das mit der klaren Fehlentscheidung ist ja, das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen oft genug diskutiert. Das ist halt auch, in ganz vielen Fällen ist es relativ klar, aber es gibt dann eben auch Fälle, ja, genau, wo du sagst, ja, fragst du 10 Schiedsrichter, sagen 6 das eine und 4 das andere und dann ist es halt nicht klar, dann ist es tendenziell.
Ja genau, aber das ist mein Punkt, wenn es nicht klar ist und wenn es nicht gefühlt klar ist, dann ist es eben kein Videobeweis, Punkt aus.
Und das ja, gut, läuft, aber in dem Moment fragst du ja jetzt 3 Schiedsrichter quasi, oder? Es gibt den Videoassistenten, es gibt den Typen, der neben ihm sitzt. Die sind ja jetzt zu zweit irgendwie. Und dann gibt's noch den auf dem Platz. Genau. Der auf dem Platz hat nur den direkten Eindruck und entscheidet, nachdem der vorm Fernseher kann nochmal nachgucken und kann ihm dann reinreden. Und dann hast du jetzt die 3. Aber die können sich auch uneinig sein. Und wenn jetzt der
ja, genau.
Dann kommt der Supervisor. Dann kommt der Supervisor und verwirrt alle nochmal extra. Aber ich glaube, das passiert über Schalke-Spielen, ne?
Also ich bin ganz einfach. Also Schiedsrichter entscheidet, das steht erstmal. Und wenn sie sich uneinig sind, dann steht das, was der Schiedsrichter entschieden hat und muss nicht rüberlaufen, sondern der Schiedsrichter hat entschieden, fertig, Ende. Und dann können die bis morgen noch diskutieren. Das, was der Schiedsrichter entschieden hat, bleibt einfach bestehen. Und wenn sie sich einig sind, dann wird der Schiedsrichter überschrieben, fertig.
Das ja gut, aber du weißt ja nicht, einfach. Ob sie sich eigentlich... Ja, aber nee, ja,
aber wenn sie sich nicht einig sind, ist entscheidet der Schiedsrichter so, wie er entschieden hat. So mit dem Blickwinkel, den er hatte.
Ja, okay, ich verstehe, was
dann,
du meinst.
Das ist dann super einfach und es geht viel schneller, viel zackiger, weil du dann nur noch bei denen, wo sie sich dann wirklich, wo sie dann das Bild nochmal kurz angeschaut haben und sehen, ja klar, das war jetzt klar, rote Karte, klar Abseits, klarer Elfmeter, klar Ball hinter der Linie. Hm. Wenn das nicht der Fall ist, entscheidet der Schiedsrichter oder seine Assistenten mit. Fertig, Ende. Hm. Da muss nicht diskutiert werden. Das ist einfach unnötig alles, finde ich. Hm. Kannst du alles raus und du hast dann trotzdem noch diese klaren Fehlentscheidungen. Richtest du dann nachträglich nach mit dem Videobeweis und alles andere, diese Zeitverzögerungen, die meiner Meinung nach viel zu wenig bringen und nicht wirklich der Gerechtigkeit, du kannst dann immer noch sagen, ja, das war dann 5 cm im Abseits und wenn man es mit 20 Einstellungen nochmal anschaut, dann ist es tatsächlich Abseits, aber das finde ich, das kann man alles unter den Tisch fallen lassen, wenn das zu knapp ist. Fertig, Ende.
Ja, also ich verstehe jetzt schon, was du meinst. Ich finde es tatsächlich, für mich ist es okay, wenn der Assistent reinruft und sagt, hier, ich glaube, du würdest nach Ansicht der Bilder anders entscheiden, weil er empfindet es als Fehlentscheidung und sagt dann, hier, schau's dir an. Das finde ich mehr oder weniger okay. Es war halt jetzt in der Situation für mich im Stadion blöd. Weil ja, er hatte also gar nichts angezeigt, dann läuft er rüber, guckt und zeigt dann gelb. Und das habe ich nicht verstanden, weil ich dachte, der greift nur ein, wenn er eine rote Karte zeigt und die aber das schon eine Fehlentscheidung ist. Aber das habe ich jetzt gelernt, ist anders. Also Ten kann auch sagen, ich denke, du hättest hier rot gegeben, wenn du die Bilder nochmal sehen würdest. Guck sie dir bitte an.
Und zeigt dann gelb.
Ja, dann sagt er, finde ich nicht rot, ist nicht rot genug. Nee, finde ich also dann aber auch im Rahmen dessen, weil ich möchte jetzt nicht, also weil dann hättest du wieder den Schiedsrichter auf dem Platz, der nicht das letzte Wort hat. Und der hat, wenn er zuerst gar nichts gezeigt hätte, ich meine, er hat es ja gesehen, er hat ja offensichtlich entschieden, dass da was passiert ist, fand es aber nicht schlimm, dann guckt er sich es nochmal an und der eine sagt, ist rot und er selber sagt, okay, ich gebe zu, ich habe es nicht komplett richtig entschieden, jetzt sehe ich aber, es ist mir aber trotzdem nicht rot genug oder rot ist es halt dann doch nicht, dann finde ich, sollte er schon die Souveränität haben, auch, weil ich meine, das ist halt wieder das, der Videoassistent steht nicht auf dem Platz, er kann nicht immer, also das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, ob du mit den Spielern auf dem Platz stehst und dann noch entscheidest, ist es eindeutig rot, ist eindeutig rot, klar, aber es gibt ja eben einen gewissen Spielraum und ich finde, den muss schon der auf dem Platz haben dürfen. Und dann auch sagen, ja, da könnte man rot geben, muss man aber nicht und ich möchte jetzt hier nicht rot geben.
Naja, dann wäre mein Kompromiss eher, das ganz wegzumachen. Dann nur rot, wenn es irgendwie so ein Schlag ist, den der Schiedsrichter überhaupt nicht gesehen hat oder so. Hm. Und ansonsten, also ich will diese Box an der Seite weghaben, weil die im Stadion absolut nervig ist für den Zuschauer im Stadion.
Ja, ja gut, also ich glaube, dass die Situation für die Zuschauer im Stadion suboptimal ist. Das finde ich ist relativ eindeutig für jeden, der schon mal im Stadion miterlebt hat, wie ein Videobeweis abläuft. Aber ich hoffe, dass das irgendwie nachgebessert wird und eine Lehre dieser Testphase ist. Aber gut, ich glaube, wir haben es jetzt ausführlich diskutiert. Oder Lasse, du hast jetzt wenig gesagt. Hast du noch was zu ergänzen zu der Diskussion?
Nein, ich bin mit eurer Meinung komplett zufrieden.
Das freut mich. Und am Ende hat es dich wahrscheinlich gefreut, dass es so gelb war.
Dann das absolute Finale, sage ich mal, wäre dann, wenn dann im Stadion einfach durchgesagt wird, das und das wegen dem und dem.
Ja.
Ja.
Nur wie im Football. Aber Frage ist, ob das nicht zu viel Zeit kostet.
Ja, das ist halt irgendwie der große Schmerz mit der Zeit. Aber ja, deswegen gab es ja auch 4 Minuten Nachspielzeit.
Richtig.
Ja, dann lass uns noch ganz kurz gucken. Viel ist ja dann auch nicht mehr passiert in der zweiten Halbzeit. Es gab dann eben noch eine gelbe Karte für Khedira. Dann eine seltene Situation, oder gar nicht so selten, Bayer hat versucht, ein Tor zu schießen. Papadopoulos hatte was dagegen. War jetzt auch nicht außergewöhnlich, weil wenn Bayer das versucht, dann ist es ziemlich sicher, dass es gelingt. Dann gab es noch eine, also ich war ja fast schon sicher, der war drin. Gregoritsch hat den Posten getroffen in der 75. Minute. Stefan, warst du auch schon kurz vorm Jubeln, oder?
Ja, weil natürlich, eigentlich muss ich das schon eingestellt hat, wenn Max die Chance bekommt, in den Strafraum reinzuflanken, dann klingelt es eigentlich sofort. Und habe ich mich eigentlich schon darauf vorbereitet und
Hast dein Bier schon festgehalten, damit es nicht aus Versehen fliegt?
Jede Flanke ein Tor, das ist ein bisschen übertrieben, oder?
Bei ihm ist es eigentlich fast schon so. Also er hat sehr extrem gute Quote mittlerweile. Mhm. Also wir regen uns über diese hohe Chancenvergabe vom FCA auf, aber eigentlich sind wir, glaube ich, knapp hinter Bayern. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viele Chancen. Und bei Max ist es wirklich so, dass viele Gegner sich darauf eingestellt haben und ihn dann aus dem Spiel rausnehmen und da kriegt der Halbus noch eine Flanke oder so und dann ist die meistens dann auch tatsächlich drin, finde ich.
Na gut, das ist ja auch der Weg des FCA mit den Flanken. Da, ihr habt eben die, ich glaube, hinten nach uns die zweitschlechteste Passquote, ne? Mhm. 1% besser.
Da hat wohl auch jemand den Rasenfunk gehört.
Vielleicht.
Da und auch
das auch nicht alles so, nein, ich habe auch den Rasenfunk.
Ja. Nee, aber tatsächlich ist es schon so, wie Stefan richtig sagt, die Situation sah sehr nach dem aus, wo normalerweise der FCA hinterher kurz feiern kann. War aber nicht so und es konnte auch sonst niemand mehr feiern, denn auch die Versüchchen vom HSV doch noch irgendwie was dran zu ändern, haben auch nichts mehr geändert.
Ehrlich gesagt, groß viele Versuche in der zweiten Halbzeit gab es ja tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht mehr.
Nee, eben. Also kurze Aufbäumung.
Und wenn dann was fürs Tor kam, dann kommen ja auch nur irgendwelche Schüsschen raus. Also wenn ich überlege, Waldschmidt hat da noch eine Chance, aber den schießt er dann genau in die Mitte, genau auf Mann. Mhm. Und ich sag mal, wer sich keine Torchancen rausspielt und nicht aufs Tor schießt, kann auch keine Tore schießen. Das ist das Problem.
Klingt logisch. Und
das war noch in der Hinserie besser, da haben wir tatsächlich auch auf Schalke und so wirklich gute Spiele gemacht und die Chancen haben uns auch relativ viele Chancen rausgespielt, aber die wurden halt immer vergeben. Und das war halt das Ärgerliche, was jetzt bei euch war, also bei euch in Augsburg, als wir da gespielt haben, das Ärgerliche, sie haben sich auch noch nicht mal Chancen rausgespielt, die man hätte verwerten können.
Und ja, lass uns doch nochmal ganz kurz durchschnaufen und dann gucken wir uns mal an, so Gesamtbetrachtung, wie ist das Spiel gelaufen. Muss ich nämlich jetzt auch nochmal kurz rekapitulieren. Dings, ihr wisst schon, was ich meine. Bis gleich, wir sind gleich wieder da.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Felix Amrain von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns 5 Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it. Auf Facebook/meinsportradio.
Ihr hört den FCA-Talk auf die Zirbelnuss bei meinsportradio.de. Und wir haben uns jetzt ausführlich mit den beiden Halbzeiten beschäftigt und festgestellt, dass der FCA 1-0 gewonnen hat. Und Lasse war schon dabei, das Spiel insgesamt nochmal Revue passieren zu lassen. Und du hattest gesagt, war in der Hinrunde noch besser, da hat man wenigstens Torchancen gehabt, die dann nicht drin gelandet sind, aber diesmal beim ersten Spiel der Rückrunde hat nicht mal das geklappt, es gab nicht mal nennenswerte Torchancen.
Ja. Richtig, ja.
Woran liegt's?
Ja, das hat diverse Gründe. In meinen Augen ist es die hohe, wir spielen uns nicht genug Chancen, weil im Zentrum es keine Konstante gibt. Alvin Ekdal ist immer verletzt. Aaron Hunt ist auch oft verletzt. Spielt mal gut, spielt mal schlecht. Deshalb scheiden sich dann auch die Geister beim HSV. Und es fehlt einfach insgesamt die Kreativität durch die Mitte. Auch Papadopoulos, wie ich vorhin schon gesagt habe, dafür wurde er geholt. Charakterspieler. Spielaufbau ist jetzt nicht so sein Ding, ehrlich gesagt. Und genauso von Mavrai auch nicht. Und da fehlt's halt. es kommt halt aus der Innenverteidigung, aus dem Zentrum raus, werden zu wenig Chancen erspielt. Wie gesagt, und in der Hinrunde war es dann so, wenn dann mal Chancen da waren, werden sie auch nicht reingemacht. Und Wood bringt auch schon die ganze Saison keine Leistung, seit der Vertrag verlängert wurde für 3 Millionen Jahresgehalt. Und von Kostic muss dann tatsächlich auch mehr kommen. Was mich wirklich bei uns so ein bisschen stört, ist, ich habe immer das Gefühl, auch jetzt mit Arp, wo du meintest, der ist verletzt und was ich denn davon halte, ich denke immer, bei mir kommt es immer so ein bisschen vor, als wenn die alten Spieler die Verantwortung so ein bisschen auf die Jungen abwälzen. Und ich weiß nicht, ob sich das schlägt sich dann wahrscheinlich auf dem Ergebnis nieder, sag ich mal. Da muss dann von den gestandenen Profis einfach mehr kommen. Wobei im Rasenfunk wird dann ja auch gesagt, dass der HSV nicht kämpft und das Problem ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber das ist ja im Grunde genommen das Schreckliche, es wird ja gekämpft und die Spieler werfen sich ja, ich sag mal, in 80 bis 90% der Spielen werfen sich voll rein, aber es kommt dann trotzdem nichts. Und das ist dann ja, wenn man dann Quintessenz daraus zieht, kann es ja nur die Qualität sein. Und das ist dann ja eigentlich das schlimmste oder schlechteste Szenario, sag ich mal.
Tatsächlich, ja. Also wenn es über den Kampf nicht reicht, ja. Ja, mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt ins nächste Spiel? Es geht ja jetzt gegen Köln. Es kommt ziemlich früh, diese Begegnung, als Außenstehender sagen.
Ich habe mir das Spiel Köln gegen Gladbach auch noch angeguckt am Sonntag in der Kneipe. Und nachdem ich da gesehen habe, wie Köln da gespielt hat, wird mir ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen Angst und Bange. Ich meine, zu Hause geht bei uns immer mehr als auswärts. Ich kann mir das Spiel tatsächlich nicht angucken, weil ich schon in Urlaub fliege am Freitag. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, irgendwie ist es vielleicht auch ganz gut so. Nee, also wenn das jetzt gegen Köln verloren geht, dann haben wir noch 3 Punkte Vorsprung auf Köln. Und dann kann es natürlich auch ganz schnell, wenn Köln jetzt einen Lauf kriegt, ganz schnell ganz düster aussehen. Oh Gott, ich meier hier Horror-Szenarios. Aber ja, ich glaube, das ist auch die allgemeine Meinung, so was ich so über Twitter mitbekomme oder von meinen anderen HSV-Fans. Das wird ganz, ganz schwer jetzt.
Also es könnte deutlich besser aussehen, sage ich mal. Auf der anderen Seite, wir sind doch schon, wir haben es ja, als wir zum Stadion hingelaufen sind, haben wir doch schon gesagt, eigentlich kann der HSV gar nicht absteigen. In dem Moment, wo das Spiel abgepfiffen würde und der HSV abgestiegen wäre, geht wahrscheinlich die Welt unter. Das gibt jetzt auch wenig Hoffnung für den Rest von uns.
Oh.
Aber
vielleicht ist es auch einfach so, dass dann da, wo das Volksparkstadion steht, ein riesiges schwarzes Loch entsteht.
Ja, und dann die Welt untergeht.
Und alles in sich, genau, und alles in sich einsaugt.
Genau, genau. Also das ungefähr war unsere einhellige Meinung. Von daher es muss einfach noch irgendwas passieren im Verlauf der Rückrunde, was euch da rettet. Und außerdem wäre es ja fast schade, wenn es nicht nochmal eine Relegation für euch gäbe, die ungefähr so endet wie die letzten. Denn ihr seid ja schließlich Relegationsmeister, oder? Schlimm genug, oder? Naja.
Relegation der Champione, ja.
Ja. Also irgendwie schaffe ich es jetzt gerade nicht, dir eine gute Laune hinzureden.
Nein, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn es dann so kommt, dann ist es so. Ich meine, ändern können kann ich es sowieso nicht.
Aber hey, es ist jetzt der erste Spieltag der Rückrunde. Ihr seid
ja abgestiegen. Das ist also, ja das Argument. Das ist ja das Argument, was noch gilt. Es sind ja noch 15 Spiele.
Ich sag jetzt mal so, bei uns ging es ja auch relativ schlecht los in der Saison. Vielleicht, es ist ja nicht unmöglich, ja? Jetzt gucken wir
mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Als Kader-Task-Fan sollte ich das wissen.
Genau. Nein. Also ich möchte jetzt hier nicht, dass hier schon der Abgesang auf den HSV mal wieder eingeleitet wird. Es ist halt trotzdem noch zu früh. Und ehrlich gesagt, ich meine, beim FCA war es ja vor der Saison genau das Gleiche, Stefan. Wir waren ja auch schon sicher abgestiegen, bevor die Saison angefangen hat. Und schaut, wo wir jetzt stehen. in dieser vor diesem Hintergrund, Stefan, würdest du sagen, dass dieses erste Spiel in der Rückrunde zu dem passt, was wir in der Hinrunde gesehen haben, oder hoffst du da auf mehr in den nächsten Spielen?
Also ich habe in der Bundesliga-Show ja noch gemeint, ich tippe, dass wir auf Platz 9 landen, weil ich eigentlich so gedacht habe, dass wir vielleicht nicht mit dem Sieg starten und die anderen vor uns auch punkten, und auf einmal sind wir jetzt 3 Punkte hinter ganz oben, oder also nicht ganz oben, aber so recht ziemlich weit oben und so knapp hinter den Europapokalplätzen, deswegen... keine Ahnung.
Also, es könnte, jetzt haut sie einen raus hier.
Also Platz, wir sind ja jetzt eigentlich Punkt und Torgleich mit Hoffenheim auf Platz 7 gerade. Und ja, wenn es DFB-Pokalmäßig läuft, ist ja Platz 7 auch Europapokal-Qualifikation, deswegen.
Und Hoffenheim schwächelt? Deshalb meinst du?
Nein, es gibt ja noch Leverkusen und Gladbach, die sich aktuell nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also
ich habe den FCA vor der Saison auf Platz 11 getippt.
Oh, nicht als auf den Abstiegsplatz?
Nein, tatsächlich nicht.
Da bist du einer der Ersten, der das öffentlich zugibt. Also der.
Ja, ich kann auch Beweise liefern. Also
sehr gut, sehr gut.
Weil, ich habe es tatsächlich. Also weiß ich nicht. Ich fand den FCA.
Du hast mir gezeigt, was mir den Ding.
Genau. Ich habe es dem Stefan vorm Spiel gezeigt, ja.
Sehr gut. Das freut mich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da warst du mir voraus. Also ich tippe ja nicht vorher, aber ich war nicht überzeugt, dass wir das erfolgreich abschließen die Saison. Aber ich freue mich dafür umso mehr natürlich.
Wo ich uns hingetippt habe, sage ich jetzt lieber nicht, aber.
Deutscher Meister.
Ja gut. Man muss ja träumen.
Na, Champions League reicht dann.
Ja, nee, aber tatsächlich wird uns das ja immer wieder angetragen, Stefan. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir da nur selber irgendwie auf die Tabelle gucken und plötzlich wieder große Augen kriegen und sagen, oh, vielleicht schaffen wir es direkt nochmal in die Europa League. Das ist ja, kommt von außen auch, ne?
Ja. Es ist halt, da muss halt wieder alles so ein bisschen klappen. Also beim letzten Mal war es halt so, dass die anderen uns so ein bisschen reingeschoben haben, weil das Verfolgerfeld hinter den Top 3, 4 extrem geschwächelt hat. Dortmund hat ja zeitweise in der Saison dann auch gegen Abstieg gespielt und hat sich dann erst so nach und nach wieder reingekämpft. Das ist diese Saison jetzt nicht so, und da muss man natürlich dann auch ein bisschen Glück haben, dass irgendein Großer dann nicht komplett durchzieht und dass wir dann dem vorbeirutschen, wie zum Beispiel Gladbach oder so. Und wäre natürlich toll, wieder irgendwo nach Europa zu fahren, wenn es nicht so klappt. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir einfach frühzeitig unsere 40 Punkte oder so holen. Aber was natürlich auch bei mir dann auch im Hinterkopf ist, wir haben jetzt halt auch recht gute Spieler und die wollen, glaube ich, da auch hin. Also ein Finn Bogason hat es ja gesagt, er will in die Europa League, und muss auch bedenken, wenn wir nicht in die Europa League kommen, denke ich, wird auf jeden Fall der ein oder andere im Sommer dann auch gehen, weil er einfach zu gut ist wieder für den FC Augsburg.
Ja, das ist ja leider so.
Ja, das ist beim FC Augsburg irgendwie immer so ein Phänomen, weil wenn ich so von extern beobachte, weil vor der Saison wurde dann gesagt, der Kader, dass die werden ja 18 damit mit Abstand. Und jetzt, ja, haben ja die meisten Experten gesagt. Und ja. Jetzt ist es ja so, dass ihr auf Platz 7 seid, und jetzt sind die Spiele auf einmal doch gar nicht mehr alle so schlecht. Die sind auf einmal alle besser geworden. Als sie vor der Saison eingeschätzt wurden. Das ist immer so ein bisschen.
Ja, das ist ja das Witzige beim FCA. Und was gerade du als Hamburger ja wahrscheinlich auch beobachtet hast, wenn sie dann nicht mehr beim FCA sind, sind sie plötzlich nicht mehr ganz so gut.
Oder umgekehrt, sind erst beim HSV, dann beim FCA und sind gut. Ja gut, ja. Gregoric ist dann auch der Position geschuldet bei uns gewesen, ne, wo er gespielt hat. Da wird aber euch ein bisschen effizienter eingesetzt.
Ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich auch was Wichtiges ist, dass die Spieler bei uns eben tatsächlich so eingesetzt werden, dass sie vor allem im im Zusammenspiel wahnsinnig gut sind. Und wenn du da halt einen rausnimmst und woanders hinsetzt, ja, dann hast du halt, dann ist es halt nicht mehr ganz so gut.
Ja klar, der Kader ist intelligent, auch wenn der Kader jetzt von vielen als schwach eingeschätzt wurde, ist der Kader intelligent zusammengestellt, sag ich mal. Siehst du ja auch daran, wie ich schon gesagt habe, an der Spielweise. Die Passquote ist halt schlecht, aber dafür haut dann halt Max immer, wenn Stefan sagt, jede Flanke ist ein Tor, gefühlt, ist es natürlich auch sinnvoll, dann über Flanken zu spielen. Und mit Gregoritsch und Finn Bogason und Kajubi, die sind ja nun nicht gerade kopfballschwach, die Spieler.
Das kann man wirklich nicht sagen. Aber da nennst du mir gerade einen wichtigen Punkt. Kajubi würde ich nochmal ganz kurz ansprechen wollen, weil mal wieder habe ich erlebt, dass gerade in der Kurve nicht unbedingt jeder eine hohe Meinung von ihm hat, und dann höre ich mir den Rasenfunk an und es wird gesagt, Kajubi sei ein so wahnsinnig wichtiger, guter Spieler beim FCA. Stefan, was ist los? Wer hat denn nun recht?
Also ich bin ja in der Fraktion, die genau dazwischen ist.
Deswegen frage ich dich.
Kajubi hat, das hast du ja dann auch im Chat auch geschrieben, das ist der Augsburger Konjunktiv beim Kajubi. Wenn Kajubi wirklich immer gut spielen würde und das seine Makel nicht dann doch hin und wieder zu Vorschein kommen würden, dann würde er auch, glaube ich, bei Madrid oder so spielen. Aber das ist eben bei ihm nicht so. Der hat seine kleinen Problemchen, hat sich extrem gesteigert. Es gab eine Zeit, wo ich Kajubi schon wirklich verflucht habe, und das ist einfach jetzt nicht mehr dieser Kajubi von damals. Also er setzt sich nicht mehr auf den Hosenboden, versucht trotzdem hin und wieder abzuspielen. Für einen Stürmer muss halt auch hin und wieder mal eigensinnig sein und dann versuchen abzuziehen. Bei ihm der große Makel ist, wenn er zu weit hinten ist mit dem Ball, in der eigenen Hälfte oder so, dann noch sowas zu probieren, ist dann doch ein bisschen sein Problem, dass er dann nicht abspielt und den sicheren Ball macht, aber...
Ja, na gut, der ist Brasilianer, oder?
Das ist einfach...
Das liegt in den Genen, da kann er nichts für. Das darfst du ihm dann auch nicht übel nehmen.
Genau. Da können wir dann auch rübergehen noch, weil Daniel Bayer ja gegenüber der AZ gemeint hat, dass anscheinend gepfiffen wurde. Und ich habe eigentlich noch auf Twitter und in allen WhatsApp- und Slack-Gruppen nochmal rumgefragt. Und mir konnte keiner so richtig sagen, ob er diese Pfiffe gehört hat. Anscheinend höchstens von der Gegengeraden. Und das, was am meisten Leute gesagt haben, war anscheinend wirklich Kajubi. Hm. Also,
ja. Tja, lasst uns das Problem oder ja das Spannungsfeld Kajubi mal weiter beobachten. Es gibt auch mal ein paar andere, ja, nice-to-know-Dinge rund um den FCA. Über die sprechen wir gleich, würde ich sagen. Sind gleich wieder da. Tschüss.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass der FCA 1-0 gegen den armen HSV gewonnen hat. Arme HSV, sage ich, weil wir jetzt sehr ausführlich drauf rumgehackt haben. Tut mir fast schon leid. Lasse, ich hoffe, du kannst dein geschundenes HSV-Herz doch wieder irgendwie erheben und hast demnächst ein paar Erfolgserlebnisse. Wir wollten aber noch kurz so ein paar Themen abseits des Platzes besprechen. Einen Punkt haben wir vorhin schon genannt. Kaisen Bracker wird ausgeliehen an Kaiserslautern. Ja, Stefan, wie findest du das?
Ich hab's schon gemeint, also wenn es keine Leihe ist, wäre es ziemlich schade. Und so finde ich es aus unserer Sicht eigentlich recht gut. Jetzt hat er noch eine halbe Saison hoffentlich viel Spielpraxis und kommt dann zu uns zurück, weil er hat bevor dieses das in den Schlagzeilen kam, so gemeint, dass er eigentlich schon gerne den Vertrag verlängern würde und auch gern als Trainer bei uns dann vielleicht anfangen will. Und deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert und habe dann auch eher gedacht, dass es vielleicht eine Leihe wird. Und so für uns passt es jetzt. Ob das für Lautern, die schon ziemlich in Hintertreffen sind, wirklich viel bringt, mit einem Leihspieler da als Stoppkraft reinzugehen, wird sich zeigen. Muss natürlich auch sehen, die Inge ist natürlich Top-Mann und lässt sich bei sowas, glaube ich, auch nicht hängen.
Nee, das würde ich auch sagen. Also ich habe tatsächlich momentan das Gefühl, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist für beide Seiten. Weil momentan Carlsen-Bracker tatsächlich ja nicht an den Stammspielern vorbeikommt. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, endlich mal ein Weg für ihn, die Spielpraxis zu bekommen, die er wirklich dringend braucht. Und tatsächlich auch sinnvoll auf den Platz zu kommen. Und für Kaiserslautern ist, glaube ich, ein Spieler wie er, ja, da kann man nicht Nein sagen. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er ganz, ganz fit und hochmotiviert und mit besten Voraussetzungen zu uns zurückkommt. Dass wir ihn auch bald bei uns mal wieder sehen. Ich halte viel von ihm. Ist vielleicht das ein oder andere Mal angeklungen. Ja, und ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, es gibt Diskussionen um Umbenennungen beziehungsweise Benennungen von Stadionteilen. Die Nordtribüne soll benannt werden nach einem Augsburger WM-Helden von 1954. Ja, Uli Biesinger. Der Lasse hat uns verraten, dass er ihn gar nicht kennt. Stefan, möchtest du ihm kurz erklären, warum man ihn kennen muss?
Also ich habe jetzt den zwar Spiel gesehen, oder gelesen, den Zettel. Bringst jetzt zwar nicht mehr ganz auf die Reihe, war auf jeden Fall irgendwie in der Oberliga nach dem Krieg.
Es ist ja halt einfach verdammt lang her.
Für den BC Augsburg recht erfolgreich unterwegs. Und ist dann, glaube ich, danach noch bei Reutlingen auch recht erfolgreich gewesen. Und war eben in der 1954er Wunder von Bern-Mannschaft dabei, hat aber kein einziges Spiel von Anfang an, oder nein, allgemein überhaupt nicht, stand gar nicht auf Platz.
Ja, wir wissen ja alle, dass das gar nicht, das ist gar nicht entscheidend.
Ja, genau. Ja,
also wir haben es ja alle an Podolski gesehen, es ist nicht wichtig, ob du auf Platz stehst, du bist trotzdem Teil des Teams.
Ja, genau.
Und von daher hat er es bestimmt verdient auch, dass wir die Nordtribüne nach ihm benennen.
Ja, das muss man dann schauen. Das ist das Nächste, weil dann das ist schon wieder so ein Vereinskasper-Thema zusätzlich, weil ich mir nicht sicher bin, wer das dann entscheiden muss, ob das die Profi-Abteilung entscheidet oder ob das dann noch ein Thema ist für die für eine Vereinssitzung, die sie ja dann damit um einen halben Monat oder so verpasst haben. Weil die war ja erst im Dezember.
Ja.
Deswegen muss man da noch warten. Und das andere ist natürlich, ich hoffe, ja, wenn es kommt, wäre es eigentlich okay für mich oder finde ich gut. Und muss aber dann noch bedenken, es gibt ja dann auch hin und wieder die Idee, Tribünen nach Sponsoren zu benennen. Es gibt ja die Augsburger Allgemeine Familienblock und ja, wenn sich der Verein das offen halten will, dann würde sich quasi das damit verbauen. Also
ja, da rennst du jetzt aber dem geneigten Nordtribünenbesucher offene Türen ein. Ja, dann wird es ja Zeit, dass man möglichst alles schon vorher umbenannt hat nach FCA-Größen, dass da kein Sponsor mehr dazwischen kommt. Der Augsburger Allgemeine Familienblock ist ja schlimm genug.
Ja gut, also, Die Familienblocks werden, glaube ich, in vielen Stadien benannt. Ne? Bei uns gibt es auch den Leibniz-Block. Leibniz-Familienblock. Das ist sehr süß. Aber ich glaube...
Im Volksparkstadion.
Ja. Im Volksparkstadion, korrekt. Früher war es der Langnese-Block, jetzt ist der Leibniz-Block. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das wird einigen Ultras und Fans nicht so wirklich gefallen, oder? Wenn die Haupt-Fan-Tribünen dann irgendwann Coca-Cola-Tribüne heißen oder...
Ja, also tatsächlich kann ich mir durchaus vorstellen, dass das die Befürchtung ist, dass man da jetzt eben Vorkehrungen treffen will und zumindest jetzt mal die Nordtribüne, die ja eben der Fanblock ist, da direkt mal einen Fuß in die Tür kriegen will, dass da nichts passiert. Stellt euch mal vor, da wird vorm Spiel irgendwie die Riegele Nordwand noch begrüßt.
Ja, das wäre ja weniger schlimm, aber dann, was weiß ich, Molkerei Müller oder so.
Oh. Ich glaube, wir hören an der Stelle direkt auf, weiter zu sprechen, bevor wir noch Teufel an die Wand malen, die wir dann nicht mehr runterkriegen.
Gibt's das schon in der Bundesliga?
Weiß ich nicht.
In Mainz sind, glaube ich, die Tribünen benannt, wenn ich mich recht entsinne.
Naja. Also wir halten euch auf dem Laufenden, ob es der Uli Biesinger schafft, gegen Sponsoren anzukämpfen oder ob es einfach nur die Nordwand bleibt. und dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Nächstes Spiel des FCA in Gladbach. Stefan, wie viele Punkte kommen dabei rum?
Ich hoffe 3, nachdem sie sich gegen Köln schon die Blöße gegeben haben.
Werden sie sich dann...
Und Gladbach uns eigentlich liegt. Und ein Gladbacher Sieg, der uns schon einmal in die Europa League gebracht hat.
Dafür ist es aber noch ein bisschen früh, aber...
Man muss ja früh anfangen.
Das stimmt natürlich. Also wir würden uns jetzt nicht wehren gegen die 3 Punkte. Sage ich jetzt einfach mal, jetzt gucken wir mal, wie das Spiel dann ausgeht am Ende, wenn es aussieht, als hätten wir uns gewehrt, ist ja auch wieder blöd. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ich freue mich einfach, dass die Bundesliga wieder da ist. Von daher gucken wir mal. Lasse, über das, was euch gegen Köln erwartet, haben wir ja schon gesprochen. Aber wenn jetzt einer unserer Hörer sich denkt, er müsste dir unbedingt nochmal zustimmen oder Gegenrede halten gegen das, was du gesagt hast, wie würde er dich denn erreichen, um das zu tun?
Auf Twitter bin ich der @gestörtebeker mit OE.
Wer das nochmal nachlesen muss, weil er nicht genau weiß, wie man das schreibt, darf nochmal in die Shownotes gucken, da könnt ihr das dann lesen. Stefan, dich findet man wie immer unter?
@Obster.
Ich bin immer noch die Cristaldo 1907 bei Twitter. Die Zirbelnuss findet ihr unter @MSRZirbelnuss. Außerdem haben wir natürlich eine Facebook-Seite, auf der ihr uns auch verfolgen könnt. Die heißt erstaunlicherweise auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk. Und ja, wenn ihr uns beim Sportradio ein bisschen unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr, wenn ihr bei unserer Hörerumfrage mitmacht. Denn die führen wir momentan gemeinsam mit der IST-Hochschule für Management durch und ihr könnt außerdem was gewinnen. Macht also einfach mit auf meinsportradio.de, gelangt ihr zur Befragung. Mitmachen, vielleicht gewinnt ihr dann auch was. Uns hilft's auf jeden Fall. Und wenn ihr uns weiterhelfen möchtet, dürft ihr uns immer gerne bei iTunes bewerten, uns Feedback geben, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, was wir besser machen sollen, was wir auf jeden Fall weiter so machen sollen. Wir freuen uns auf alles, was ihr uns zu sagen habt. Und damit, glaube ich, sind wir durch für heute. Ich danke dem Stefan und dem Lasse ganz, ganz herzlich fürs Mitmachen und ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. meinsportradio.de / Go Snooker mit Andreas Thies.